guten Tag. Sie hören mich, den Radiorebellen.
Februar, 21.56 Uhr.
Ja.
Ja. War das richtig? Erstmal so.
Ich habe keine Uhr, aber ich denke mal an, ja.
Ja, nein, stimmt absolut. Jetzt sogar 21.57 Uhr. Ja. Und wir sitzen zusammen und podcasten mal wieder.
Ja. Ja.
Nachdem die Albanien-Folge durch ist, hatten wir ja schon gesagt, dass wir eine Sonderfolge aufnehmen.
Und dann kommt Transsibirische Eisenbahn.
Genau. Diese Sonderfolge zeichnen wir heute auf, bevor wir uns dann etwas näher mit der Transsibirischen Eisenbahn beschäftigen werden. Ja, worauf ich mich schon sehr freue.
Ich auch.
Ja, das glaube ich. Aber du wirst ja nicht so viel recherchieren müssen zu dem Thema wahrscheinlich.
Ja, habe ich ja schon.
Ja, hast du schon? Okay. Könntest also schon so einen 45-minütigen Monolog über die Transsibirische Eisenbahn, die wäre schon drin.
So einen Vortrag könnte ich halten, ja.
Ja, okay. Das ist ja schon mal eine Anlage. Ja, wir sind, du hast mich heute zur Arbeit begleitet und deswegen sind wir jetzt im Hotel. Und wir sind eben losgegangen, um schnell noch bei Rewe eine Kleinigkeit zu trinken zu holen.
Ne? Ja.
Und das ist irgendwie eskaliert.
Ja.
So ein bisschen, ne? Warum ist das eskaliert?
Weil wir rauskamen mit drei verschiedenen Arten von Gummibärchen, Leibniz-Keksen, Schokokränzen, diesen Buchstabenkeksen, die es hier ganz viel gibt.
Mhm.
Und zwei Flaschen zu trinken.
Ja. Wir haben irgendwie eingekauft, als hätten wir heute noch irgendwie mehrere Kids-Gruppen zum süßen Buffet geladen oder so. Ja. Etwas eskaliert. Nun gut. Wir wollen heute sprechen über unser Buch.
Ja.
Ja. Ist irgendwie schon ganz schön viel passiert, aber wir haben irgendwie dann nie im Podcast so groß drüber gesprochen, immer nur so ein bisschen. Deswegen haben wir gesagt, vielleicht macht es ja Sinn, irgendwann nochmal einfach in Ruhe eine Folge aufzunehmen, wo man über all das so spricht, was so passiert ist, wie das Buch entstanden ist, wie es beim Schreiben war, die Lesereise, dann hatten wir den einen oder anderen spannenden Termin und auch über das Buch selbst wollen wir sprechen, inhaltlich so ein bisschen.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen der Plan, den wir uns für heute vorgenommen haben. Ja. Ja, wovon handelt das Buch denn?
Das meiste hast du ja leider geschrieben.
Was heißt hier leider?
Ich hätte gerne mehr geschrieben.
Ja? Was hättest du dir zugetraut von der Menge her?
Hälfte, Hälfte.
Hälfte, Hälfte? Ja? Hättest du gesagt, das hättest du hingekriegt? Weil ich meine, du hast ja nebenbei mit Schule und Forschungszentrum und Schule so weiter eine Menge zu tun.
Schule ist keine wirkliche Arbeit und Forschungszentrum ist ja auch vor allem Spaß.
Okay. Ja, und dann dein Blog noch, da steckst du doch auch viel Zeit rein.
Okay, das ist etwas, wo ich dann wirklich manchmal mache, wo ich denke, naja, hätte ich jetzt eigentlich gar keinen so großen Bock drauf.
Hm.
Aber Schule und Forschungszentrum habe ich eigentlich immer Spaß dran.
Okay.
Außer Sport in der Schule.
Okay. Aber beim Blog ist es schon manchmal so, dass du sagst, jetzt ist aber stressig.
Letztens bei dem Artikel über, beim letzten über extragalaktische Planeten, da war ich begeistert von der Entdeckung, da habe ich auch richtig Spaß drüber zu schreiben.
Mhm.
Manchmal nicht so wirklich.
Und woran liegt das dann? Kannst du das analysieren für dich irgendwie?
Ist
das Thema oder so? Die Uhrzeit dann tatsächlich? Also dieser Druck zu sagen, das muss jetzt heute noch fertig werden und dann irgendwie vielleicht auch mal ein Thema zu nehmen, was nicht so gut ist oder so? Oder?
Ja, ich will ja immer über irgendeine Neuigkeit schreiben. Es passiert zum Teil viel. Aber ich hatte auch schon so eine Woche, da ist wirklich gar nichts passiert.
Okay.
Das ist halt schwierig.
Okay. Das heißt, du versuchst mit den Blog-Thematiken immer möglichst aktuell zu bleiben.
Ja.
Mhm. Ich fand den Artikel mit der Genforschung recht spannend.
Ja, ja. Der hat auch Spaß gemacht.
Das fand ich ganz, ganz interessant. Also ich nehme da auch immer echt eine Menge mit. Ja, ja, aber wir kamen so ein bisschen übers Buch und dass du dir zugetraut hättest, durchaus vom Anteil her Hälfte, Hälfte zu schreiben.
Ja.
Du hast aber tatsächlich geschrieben die Einleitung.
Ja.
Ja. Und du hast geschrieben das Glossar. Das heißt, alle Begrifflichkeiten, die sich im Buch ergeben könnten, werden von dir nochmal im hinteren Teil des Buches ausführlich erklärt.
Ja.
Ja. Und dadurch finde ich es ganz schön, A, dass wir es zusammen machen konnten und B, dass du es auch so ein bisschen einrahmst, das Ganze. Du fängst es an und du bringst es zu Ende. Das gefällt mir eigentlich so als Idee bei dem Buch ganz gut. Aber 50-50 hätte ich mir auch vorstellen können. Wie hättest du dir das vorgestellt? Immer Kapitel abwechselnd oder Kapitel gemeinsam schreiben? Oder wie soll das gehen?
Ich hätte mir vorgestellt, jeder ein über abwechselnd Kapitel.
Immer abwechselnd Kapitel und dann über dasselbe Thema oder über völlig unterschiedliche Themen, die dann irgendwie einigermaßen zusammenpassen müssen?
Ich würde sagen, schon verschiedene.
Verschiedene Themen, okay. Das könnte natürlich schwierig vom Lesefluss sein, wenn das dann so von unterschiedlich geschrieben, auch unterschiedliche Thematiken hat oder so, das ist wahrscheinlich relativ schwer zu lesen.
Unterschiedliche Thematiken hat ja sowieso.
Hm. Ja, stimmt.
Musste letztens so eine Geschichte in Deutsch schreiben.
Mhm.
Und mit vorgegebenen Wörtern. Und unsere Lehrerin wollte uns ein bisschen ärgern. Die Wörter haben so gar nicht zusammengepasst.
Okay. Was waren das für welche?
Sie hat das geschickt, was sie hat einmal das Wort Herr Koch, das ist einer von unseren Lehrern, und Schwanger war dabei.
Okay.
Aber sie hat geschrieben, ich schreibe einen Text darauf, egal welche Textsorte. Und ich habe einen Sachtext geschrieben.
Ein Sachtext, ja. Mit Herr Koch und Schwanger.
Ich habe das tatsächlich hingekriegt. Ich fasse auf die Überschrift. Eine demografische Analyse der Bevölkerung mittelgroßer ostasiatischer Städte. Das habe ich dann vorgelesen. Habe ich auf dem Computer geschrieben.
Ja.
2 Word-Seiten.
Ja.
Hast du das vorgelesen und Frau Fromm wollte es mitnehmen. Und man hat richtig gemerkt.
Was war denn die Aufgabenstellung? Wie viel hätte man denn schreiben müssen?
Eine halbe Seite schriftlich. Also
mit Handschrift. Eine halbe Seite. Und du hast 2 volle, die auf 4 Word. Seiten auf Word geschrieben.
Und man hat richtig gemerkt, wie ich meinen Schreibstil etwas herunterbrechen musste, um diese einfacheren Wörter zu integrieren.
Okay.
Also ich habe dann eine Zeit lang geschrieben, ohne was zu integrieren, hat man richtig gemerkt, wie ich was von meinem Schreibstil einbüßen musste, um diese Wörter unterzubringen.
Okay. Und wie hast du das Wort Schwanger dann untergebracht?
Halt in Bezug von Überbevölkerung.
Okay, und den Herrn Koch? Gekriegt.
War unser Erdkundelehrer.
Okay, den hast du dann irgendwann erwähnt, was er von ihm. Okay, alles klar, verstehe, ja. Ja, sehr lustig, ja. Okay, also die Kapitelaufteilung hätten wir dann dementsprechend so gehandhabt, dass wir Kapitel wechselnd geschrieben hätten wahrscheinlich. Okay, nee, das passt ja dann ganz, ganz, ganz gut insgesamt. Und vom Buch erfahren? Weißt du noch, wie du vom Buch erfahren hast? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Mm, weiß ich nicht mehr.
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß, dass ich es irgendwann, ich kann mich erinnern, als ich die Mail bekommen habe von dem Verlag, das war 2014, wo mich jemand anschrieb und sagte, sie hätten den Blog intensiv verfolgt und sie hätten davon gerne ein Buch, ob das möglich ist. Da erinnere ich mich schon dran. Ja. Aber ich erinnere mich jetzt nicht dran, wie ich es dir oder wie ich es der Mami erzählt habe oder irgend sowas. Da erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht dran. Ja. Weiß ich nicht mehr. Aber das war sehr, sehr, sehr aufregend. Und es war dann so, dass wir damals eigentlich das zeitlich nicht passte. Also so ein Buch schreiben kostet ja auch sehr, sehr viel Zeit. Die hatten wir gar nicht so in der Form. Sodass wir es dann auch immer sehr, sehr weit immer weggeschoben haben, ne? Und immer gesagt haben, nee, das wird wohl nicht funktionieren und das geht wohl nicht.
Ich hätte sofort, wenn du mir vorher davon gesagt hättest, hätte ich dir sofort eine Mail an den Verlag geschrieben, es geht klar.
Ja?
Ja.
Vielleicht hätten wir da schon drüber sprechen müssen, ob du nicht das Buch schreibst und ich dir nur ein bisschen helfe, weißt du? Vielleicht wäre das tatsächlich die bessere Variante gewesen.
Aber hätte ich die Mail bekommen, hätte ich keine Sekunde gezögert, hätte ich sofort geschrieben.
Okay.
Geht klar. Okay.
Aber ohne es jetzt vorwegzunehmen, du bist trotzdem mit dem Ergebnis des Buches soweit zufrieden und sagst, ja, das ist okay so, oder?
Ja, einzelne Passagen passen mir nicht, aber die habe ich ja schon gesagt.
Okay, auf die kommen wir aber auch noch zu sprechen wahrscheinlich nachher. Ja, okay, super. Ja, dann können wir die ja auch noch ausdiskutieren. Ja, was haben wir geplant heute? Also wir haben wir wollen so ein bisschen drüber sprechen, wie ist es zu dem Buch gekommen. Wir wollen dann über den Schreibprozess so ein bisschen sprechen, wie das so war, wie du das so empfunden hast, wie das bei dir abgelaufen ist, wie das bei mir war. Dann wollen wir vielleicht ganz kurz nochmal über das Covershooting sprechen. Das war ja ganz lustig am Millantor.
Ja.
Ja, da könnten wir nochmal drüber quatschen. Und dann, so wie es so war, zur Veröffentlichung und dann die ein, zwei Medientermine, die wir dann da noch hatten, dass man darüber noch so ein bisschen spricht und halt über das Buch selber. Und damit schließen wir das Ganze dann für heute, würde ich sagen. Aber vielleicht können wir auf die Lesereise noch eingehen.
Ja.
Ja, und dann haben wir, glaube ich, ein ganz, ganz rundes Paket geschaffen für heute. Ja. Womit fangen wir denn an?
Jetzt, wenn es chronologisch wäre, müssten wir anfangen mit dem Schreibprozess.
Ja. Also wie es, genau, die konkrete Entscheidung haben wir ja dann final zusammengetroffen, dass wir gesagt haben, hey, wir schreiben das Buch zu Bändern zusammen. Das war mit einer der Bedingungen, die wir dann irgendwo auch auferlegen konnten. Und dann war es halt auch tatsächlich so, dass alles, was wir an recht schwierigen Bedingungen ja auch hatten gegenüber dem Verlag, wurde halt alles erfüllt. Ne?
Die waren nicht schwierig.
Ja, die waren nicht schwierig, aber man muss es ja jetzt schon so sehen, wir sind ja jetzt auch keine Mega-Profi-Autoren, wo irgendwie so 40 Verlage stehen, die sich die Finger danach lecken, dieses Buch zu verlegen. Weißt du? Sondern das war ja schon eine andere Situation. Die sind ja aktiv auf uns zugekommen auch und so. Also das war dann schon etwas, was mir so am Anfang so ein bisschen unangenehm war, da so viele Forderungen zu stellen. Das schon. Ja. Das schon. Aber es waren halt auch alles... Es waren ja auch alles sinnvolle Forderungen, irgend sowas. Ja?
Weiß nicht, welche du gestellt hast.
Doch, über einen Teil davon haben wir sogar gesprochen. Wir hatten gesagt, dass wir nicht möchten, dass wir vorne, dass du im Gesicht zu erkennen bist. Ja? Also vorne auf dem Cover. Darüber haben wir gesprochen. Und das auf dem Titel, da haben wir sehr lange drüber gesprochen, haben uns noch so lustig gemacht, dass auf dem Titel nichts irgendwie draufsteht, der Autistenjunge unterwegs oder irgendwie sowas. Ja, oder so. Irgend sowas Melodramatisches oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht.
Wie könnte man so ein Bild machen? Ich stelle mir ja das Cover vor.
Ja, genau. Stell mir mal so das richtig krasse Cover vor.
Ich bin mir nicht so sicher. Ja, kann mir das nicht so richtig vorstellen.
Dann erzähl einfach nur.
Hast du irgendein Bild vor Augen?
Ich habe noch kein Bild vor Augen, so irgendwie so. Aber meistens ist es ja dann erstmal so ein Junge, der in die Leere guckt. Am besten, also sitzt wahrscheinlich, wenn man das Buch gelesen hat, dann wäre es wahrscheinlich, wie du im Stadion ganz verträumt an eine Betonwand guckst. Das könnte ich mir vorstellen. Wobei das vielleicht dann sogar tatsächlich gepasst hätte, aber man hätte es mit einer anderen Überschrift und versehen können.
Vielleicht so, wie ich in manchen anderen Stadien gehe, wo ich so einen riesigen Schatten werfe. Das würde auch passen.
Ja.
Zu so einer melodramatischen Zwischenüberschrift.
Ja, ja. Und wie wäre die Überschrift?
Unterschrift.
Die Bildunterschrift, ja. Oder der Titel auch, wenn du den Titel noch hättest ändern können und der wäre richtig reißerisch so irgendwie.
Heißt nicht, du?
Nee. Ich käme da gar nicht so auf Ideen, weil mir fällt da jegliche Vorstellungskraft zu. Das ist, weil es für mich auch gar nicht dazu passt, aber ich könnte mir vorstellen oder ich kann mir mittlerweile vorstellen, durch die vielen Termine, die wir im Rahmen des Buches hatten, wie viele es gab, die dann doch sehr, sehr wenig Ahnung hatten von dem Thema Autismus oder so. Ja. Ist ja jetzt egal wer oder so, aber es waren sehr, sehr viele völlig verunsichert, auch wie sie dir gegenüber auftreten sollen. Also, da haben sie überhaupt keine. Nee, ja, weil hier meistens unterhalte ich mich ja mit denen und sage, hey, es ist alles in Ordnung. Wenn ihr ihm was Gutes tun wollt, dann gebt ihm nicht die Hand. Das mag er halt nicht so gerne. Aber mittlerweile machst du es ja sogar, wenn dir jemand die Hand reicht, dass du manchmal die Hand gibst, aber man merkt halt, dass es dir eigentlich unangenehm ist. Ja?
Was lieber, wenn.
Am liebsten ist es dir immer, wenn jemand zu dir sagt, ich gebe dir nicht die Hand, du weißt schon warum. Ja. So. Und das versuche ich denen halt immer zu erklären, aber das wird halt auch schnell falsch ausgelegt, weißt du? Weil es dann auch schnell mal ausgelegt wird, so als wäre das eine Art Bedienungsanleitung für den autistischen Sohn, der sonst gar nicht funktionieren würde, weißt du so? Und dabei hat es damit ja gar nichts zu tun, sondern es ist nur einfach eine Information mit Dingen, wo du dich wohler fühlst. Was völlig normal ist eigentlich. Ja. Aber nun gut, den Titel und den Untertitel, also wie gesagt, das war mit einer der Forderungen und der Bedingungen, dann, dass du nicht von vorne zu sehen bist, war eine der Bedingungen. Wir hatten uns die Option offen gelassen, das Buch unter einem Pseudonym zu veröffentlichen, also gar nicht unter unserem echten Namen dann gegebenenfalls. Das hing alles so ein bisschen damit zusammen, dass wir ja jetzt auch nicht so den Nachnamen haben, der so mega selten ist.
Gibt's den nochmal?
Ja. Ja, den gibt's schon. Du hast ja auch Verwandtschaft noch.
Ja, also gibt's den nochmal so. Gibt's
eine separate Verwandtschaft, die so heißen, die mit uns nicht mit uns verwandt
sind? Die mit uns nichts zu tun haben.
Würde ich jetzt sagen, in Deutschland in derselben Schreibweise wie wir wahrscheinlich nicht. Also zumindest irgendwie eingeheiratet oder so.
Das denke ich schon.
Da bin ich eigentlich ziemlich sicher.
Gibt es das nochmal gibt?
Was meinst du?
Weltweit ist das.
Weltweit? Ich glaube, dass der Name auch weltweit nicht. Weltweit ist ja nicht irgendwie relevant in irgendeiner Art und Weise. Also das kann ich mir, also wenn wir da von Deutschland, wenn wir Deutschland ausschließen, schließen wir den Rest, glaube ich, auch aus in dem Fall.
Auch Osteuropa?
Ja, bin ich auch ziemlich sicher. Ja, aber man weiß es nicht hundertprozentig. Aber wenn man da so, dann müsstest du deinen Onkel mal fragen, der macht ja viel so mit Ahnenforschung und sowas, der kann dir da vielleicht genaueres zu sagen. Weil der hat sicherlich dann auch hinsichtlich Namen da dann gegebenenfalls auch nochmal andere Informationen. Ja. Ja, jedenfalls hatten wir dann ganz, 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 ganz viele Forderungen, unter anderem die genannten. Und dann gab es halt auch, das muss man auch noch dazu sagen, die rein wirtschaftliche Situation. Ja.
Da habe ich mich gar nicht für interessiert.
Da habe ich mich mit Mami sehr, sehr lange abgestimmt, weil letztendlich, wir waren uns dann irgendwann einig, dass wir gesagt haben, wenn wir ein Buch schreiben, so wie wir es uns vorstellen, dass das erstmal ist, was dir, was Mami, was mir und was Lani heute gerne lesen und auch in 10 Jahren da noch reinschauen und keine Schwierigkeiten damit haben. Ja. Das war so die Ausgangslage, dass wir gesagt haben, nur so können wir eigentlich ein Buch schreiben. Alles andere geht insgesamt gar nicht. Das war so die Grenze, die wir uns quasi gesetzt haben. Weißt du? Und das hat eigentlich auch dann sehr, 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 sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Haben wir einen guten Mittelweg gefunden. Es gibt Situationen, die in dem Buch keine Rolle spielen, die einfach sehr, sehr persönlich sind auch insgesamt. Die haben wir auch gar nicht erwähnt, obwohl sie trotzdem natürlich irgendwie von elementarer Bedeutung sind. Aber wir haben immer dort genügend Informationen gegeben, damit man auch im Kontext eine Vorstellung hat, was bei uns so, wie das bei uns so abläuft, wie das so ist, wie das auch für dich ist, wie du Dinge wahrnimmst und wie wir Dinge wahrnehmen oder was wir manchmal denken, wie du Dinge wahrnimmst oder was auch immer. Das ist ja immer eine große Diskussion, die wir auch haben. Und dann war es halt noch wichtig, dass das, dass wir inhaltlich damals bei der Entscheidung, ob wir das Buch schreiben wollen oder nicht, dass wir uns zusichern lassen, dass wir inhaltlich die Freiheit haben, dass man uns also kein Buch von der Richtung her vorschreiben kann. Und deswegen wurde da auch nur der Titel definiert. Und von wirtschaftlicher Seite wurde halt die Lösung gefunden, dass ich gesagt habe, wir können nicht ein Buch schreiben, einfach nur um ein Buch zu schreiben. Das funktioniert nicht. Und wenn wir ein Buch schreiben, was nachher 5 Leute kaufen, dann habe ich ein schönes Buch, was im Wohnzimmerregal steht, aber da hätte ich die Zeit fürs Schreiben lieber mit euch verbracht, dann im Normalfall. Und da haben wir dann aber auch eine gute Lösung hinbekommen mit einem relativ festen Honorar quasi oder mit einer Art Vorschuss, die eine gewisse Anzahl an Büchern erstmal deckelt, die verkauft werden müssen. Das würde mich zum Beispiel
eigentlich gar nicht interessieren, wenn ich ein Buch schreibe.
Na gut, das muss ich ja schon irgendwie berücksichtigen. Ja. Ich meine, da ist sehr, sehr, sehr viel Zeit für drauf gegangen.
Ja.
Ja, wir haben, glaube ich, 2015 dann zugesagt. Und da habe ich mir noch in den Vertrag schreiben lassen, einen sehr, sehr späten Abgabetermin. Die wollten eigentlich damals noch deutlich früher veröffentlichen. Die hätten das gerne, ich glaube, ich habe mich im April mit der Dame getroffen damals und die hätten das sehr, sehr gerne auch im Herbstprogramm schon drin gehabt. Ja. In demselben Jahr. Ja. Also das war schon sportlich insgesamt. Ja, und dann war die Dame auch in allen Belangen sehr, sehr überzeugend. Die hat alle Probleme aus dem Weg geräumt. Und auch bei allen anderen Sachen, wo ich so ganz persönlich Sorgen hatte, so weißt du, kriege ich das überhaupt hin, ein Buch schreiben oder so, da hatte ich ein bisschen mehr Zweifel als du. Da hat die mir halt auch echt sehr, sehr, sehr gut geholfen. Weil die am Schluss gesagt hat, Herr von Jitschenke, vergessen Sie mal diese Manuskriptform und Format und dies und das oder das. Schreiben Sie es, sprechen Sie es auf dem Band, schmieren Sie es mit Bleistift und wir lassen abtippen oder was auch immer. Konzentrieren Sie sich auf Schreiben und wir machen den Rest. Das fand ich mega, mega beeindruckend. Das hat mich sehr, sehr überzeugt damals. Leider war die Dame dann, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, nicht mehr da. Die hätte ich gerne länger beim Buchprozess dabei gehabt.
Der FC Bayern-Typ.
Das war der, das war der Nachfolger von der Dame. Der hatte mir am Anfang so ein bisschen das Gefühl gegeben, als wäre es so jetzt so an der Zeit. Oder in einer der ersten Mails, die wir uns dann, das geht ja dann immer so ein bisschen hin und her per Mail, man stellt sich vor, bla bla bla, stand dann drinne, dass er uns einlädt zum FC Bayern, dass wir dort mal irgendwo zusammen auch ein Spiel in der Loge besuchen oder was auch immer. Und dann liegen da ja meistens so kleine Päckchen noch mit einem Trikot oder was auch immer. So ein bisschen so in diese Richtung. So, oh, dann haben wir auch ein schönes Ende fürs Buch. Der Jay-Z wird Bayern-Fan und so. So kam das so ein bisschen im ersten Moment.
Was hast du so gemeint?
Nein, nicht zwingend. Weiß ich nicht. Also das, es fällt mir auch schwer, aus einer Mail heraus jemanden, den man nicht kennt, dann etwas genauer
einzuordnen. Du hast ihn einfach kennengelernt?
Nee, ich habe den Nachfolger habe ich nie persönlich kennengelernt. Ja. Es wechselte dann ja nochmal. Also der war ja dann sehr, sehr kurze Zeit später wieder weg. Und dann hatte ich nochmal eine Begleitung. Und dann wechselte es sich nochmal ab irgendwie, dass dann so gegen Ende des Buchprozesses, dass ich unterschiedliche Ansprechpartner hatte für Vertrieb oder für Marketing oder für Veranstaltungen, wo ich dann auch ehrlich gesagt nicht so richtig am Anfang durchgeblickt habe, wem muss ich jetzt was, wie, wann eigentlich sagen. Also das war lief ein bisschen unglücklich, um es vorsichtig zu formulieren. Ja. Und während des Schreibprozesses lief es dann aber eigentlich gut. Wie war das für dich so, der Prozess des Schreibens selber?
Ich habe angefangen zu schreiben und wenige Tage später war ich fertig und habe es eingesendet.
Ja. Hast es per Mail abgeschickt und was kam dann als Antwort?
Einige Stunden später kam es sehr gut, wir übernehmen es 1:1.
Ja, das war irgendwie bei mir ein bisschen anders.
Wie denn?
Weiß ich nicht, aber da war ich doch sehr verwundert, weil ich hatte mich sehr gefreut, ehrlich gesagt. Weil ich mich erinnerte, ich war immer am Schreiben und habe immer gesagt, Jason, so langsam musst du loslegen, wir haben nur noch 6 Wochen oder wir haben nur noch 5 Wochen bis zum Abgabetermin. Und beziehungsweise bis zu unserem Abgabetermin. Wir hatten uns intern nochmal auf einen geeinigt, weil wir für die Osteuropa-Tour noch vorbereiten mussten. Und dort war es dann so, dass du dir gemütlich Zeit gelassen hast und tatsächlich erst dann irgendwie so ganz kurz vor Abgabetermin so angefangen hast zu schreiben. Und bei mir war es halt so, ich habe Kapitel für Kapitel eingereicht. Nach den ersten 3 Kapiteln, was musste ich denn da korrigieren? Im Schalke-Kapitel hatte ich die Uschi und den Horst, die wir damals dort getroffen haben oder in Anführungszeichen kennengelernt haben, die habe ich etwas detaillierter beschrieben auch, dass man eine Vorstellung einfach hat, was das für Typen waren oder für Leute waren oder was ich dachte, was das für Leute sind, muss man ja dazu sagen. Ja.
Ich verstehe nicht, wenn die 1:1 vorgeben, was korrigiert werden muss, dann machen sie es nicht gleich selber.
Nein, die wollen ja nur unterstützen. Ich konnte das in dem Fall konnte ich es auch wirklich nachvollziehen. Also deswegen habe ich dem ja auch entsprochen. Das war für mich unproblematisch. Das war ja die Unterstützung, die ich mir auch gewünscht habe. Sonst schreibt man und ist dann irgendwo hinten am Schluss und merkt gar nicht und weiß gar nicht mehr so richtig, wo hat man eigentlich angefangen und wo war man zwischendurch und was wollte man noch auflösen und was hat man nur. Von daher, das war schon nicht schlecht. Von der Begleitung her, was das angeht, war das absolut in Ordnung.
Aber macht es nicht genauso viel Arbeit, jetzt einfach zu ändern, wie schreiben, was man ändern muss?
Ne, es ist ja schon deins, also die dürfen ja nicht da drin einfach irgendwas ändern. Ja. Also sie im Normalfall, wenn sie dann was ändern, dann müssen sie es halt markieren und dann musst du es dir wieder angucken, musst sagen, jawohl, das passt jetzt so oder sowas. Das geht rein theoretisch auch, klar. Ja. Aber im ersten Schritt merken die halt nur an, wo es irgendwie gegebenenfalls unrund ist oder wo es Schwierigkeiten gibt oder grundsätzliche Punkte halt. Aber es hielt sich dann auch in Grenzen. Ich glaube, ich habe dann, das war, glaube ich, der Punkt, wo ich korrigieren musste. Und danach war, glaube ich, nichts mehr, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja. Und dann kam halt die Lektoratsphase. Die war so ein bisschen blöd, weil die Zeit hatte ich nicht eingeplant, dass wenn es vom Lektorat zurückkommt, dass ich dann auch nochmal draufschauen muss und gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle da auch nochmal gucken muss, ob das jetzt so passt. Da ist ja die Händchen halten, Hand halten Geschichte passiert, die dich so aufregt.
Ja.
Was war da los? Erzähl mal.
Naja, ich habe in der Einleitung, es ist uns bei der Lesung in Berlin aufgefallen.
Genau. Erzähl einfach mal, was auf der Lesung in Berlin passiert ist, mittendrin.
Ich habe halt vorgelesen und es ist mir aufgefallen, dass das Lektorat einfach was verändert hat, ohne es mir überhaupt zu sagen oder ohne dass es mir aufgefallen ist.
Mhm. Und was war da?
Ich habe geschrieben Hände halten und die haben daraus gemacht Händchen. Die haben den Diminutiv eines Nomens verwendet, ohne mich überhaupt danach zu fragen. Und ich finde eben dort diese Form eines Nomens in dem Fall sehr unangemessen, weil Diminutiv ist halt für Verniedlichung und das ist etwas so Abartiges, dass man es nicht verniedlichen kann.
Aber was ist denn das Abartige? Das musst du vielleicht erstmal auch erklären, warum es da überhaupt ging.
Resistente Viren, resistente Bakterien, dann allgemein Körperkontakt. Ja, das sind die abartigen Dinge daran.
In dem konkreten Beispiel ging es aber, wenn ich mich recht erinnere, darum, dass du geschrieben hast, dass du es nicht verstehen kannst, dass Pärchen auf dem Schulhof Hand halten.
Ja.
Und die haben daraus gemacht Händchen halten. Und in der Einleitung geht es an dieser Stelle darum, dass du eigentlich dann immer den Leuten am liebsten dein Desinfektionsspray anbieten möchtest.
Ja, Desinfektionsgel.
Desinfektionsgel, genau. Ja. Und dann hast du auf der Lesung in Berlin gelesen und hast mitten in der Einleitung erstmal gestoppt und mich zusammengeschissen. Ja. Dass ich das gewesen wäre, ja, wie ich das zulassen konnte. Und letztendlich, ich habe es dann erst abgestritten, wenn man es ganz nüchtern runterbricht, war es tatsächlich mein Fehler. Denn wir haben den Text ins Lektorat gegeben. Oder hast du deinen Text selber ins Lektorat gegeben? Du müsstest mal gucken, ob du den Text, den du zurückbekommen hast, ob da komplett stand, können wir so machen, oder ob da vielleicht Händchen halten schon geändert war.
Mm-mm.
Wahrscheinlich nicht, ne? Dann ist es definitiv meine Schuld. Ich dachte gerade, ich könnte es dir noch irgendwie unterjubeln. Aber dann ist es leider doch meine Schuld. Ja. Weil das Lektorat habe ich ja nochmal zurückbekommen und freigegeben. Und da habe ich das definitiv einfach übersehen.
Hast du das halt noch einmal komplett durchgelesen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, ich habe nur die Stellen nochmal gelesen, wo farbige Markierungen waren. Aber wenn ich es heute lese, ist es schon so, dass, wenn man es jetzt mal ganz in Ruhe mit dem zeitlichen Abstand nochmal liest, dass es schon den einen oder anderen Satz gibt, wo ich sage, boah, hätte man charmanter aufbauen können so ein bisschen. Oder umgekehrt halt auch mal Sätze, wo man sagen können, oh, aus dem einen Achtfach-Schachtelsatz hättest du vielleicht auch 3 Sätze machen können oder so. Da hatte ich aber auch ehrlich gesagt gedacht, vielleicht ist das etwas, wo auch das Lektorat drauf achtet.
Das ist bei Diktaten, die ich korrigiere, von Mitschülern auch oft der Fall. Frau Fromm sagt dann immer, also meine Klassenlehrerin, benutzt Nebensätze. Also nicht nur ein Hauptsatz nach dem anderen, sondern Nebensätze. Und dann kriege ich den und es passiert sich irgendwie 8 Nebensätze auf einen Hauptsatz und ich weiß gar nicht mehr, auf was sich die ganzen Nebensätze beziehen. Da sind dann 8 Kommata mit 8 Konjunktionen und ein einziger Hauptsatz am Anfang oder mittendrin oder am Ende.
Okay.
Und dann ist der Text total zerstochen von Nebensätzen, man versteht nichts mehr. Hat man zwar einen Satz draus gemacht, aber es ist halt total unverständlich.
Aber du freust dich dann immer, wenn du
einen Fehler findest. Ne?
Aber das ist schon hart auch, ne? Das weißt du schon. Beschreib mal, wie das so ist, wenn du und deine Sitznachbarin oder Tischnachbarin oder Tischnachbar oder der, mit dem du. Ja, aber der, mit dem du. Du musst ja mit irgendjemandem.
Das ist immer ein anderer.
Das ist immer ein anderer.
Und der gerade zufällig alleine sitzt.
Genau. Und mit dem müsst ihr quasi nach einem Diktat dann die Texte tauschen und euch gegenseitig korrigieren, ja? Und dann feierst du immer richtig ab, wenn du einen Text hast mit vielen Fehlern.
Ja.
Ja.
Frau Fromm guckt dann manchmal schon, wie ich gehe dann so drüber mit so einem roten Stift.
Ja.
Und am Rand notiere ich dann mit so einem Strich ist ein ganzer Fehler und so ein halber Strich ist ein halber Fehler. Und dann fühlt sich einfach immer so toll an, wenn man dann irgendwas gefunden hat. Und ich so, ach, da ist eine Konjunktion, das Komma fehlt. Da, ja. Oder wenn, also Kommata ist immer sehr, sehr witzig, wenn sowas fehlt, wenn man jetzt zwischen Hauptsatz und Nebensatz eindeutig sieht, da fehlt ein Komma, dann freue ich mich mal richtig. Oder wenn man, das ist auch gut, dann sind noch so keine Rechtschreibung, sondern eher so Grammatikfehler. Also wenn man so den Hauptsatz und den Nebensatz in verschiedenen Tempora
Nennt man ein Beispiel.
Den Hauptsatz im Indikativ und den Nebensatz im Konjunktiv 2. Also wenn man im Hauptsatz dann noch die Wirklichkeit sagt und die Wirklichkeitsform.
Ja.
Und im Nebensatz dann schon wieder den Konjunktiv 2 benutzt. Oder wenn man Tempora-Fehler, also Zeitformfehler, wenn man dann die einfach so komplett falsch benutzt, wenn man das Plusquamperfekt benutzt für nicht für die Vorvergangenheit, sondern einfach nur für die ganz normale Vergangenheit und dann war ich einen Marathon gelaufen.
Okay.
Das kann man ja sagen.
Ja.
Aber das muss dann halt so sein, man muss erst eine Ausgangszeit haben, die man im Präteritum beschreibt.
Ja.
Und nur wenn etwas vor dieser Ausgangszeit passierte, dann kann man das Plusquamperfekt benutzen. Und wenn das Plusquamperfekt falsch benutzt wird, dann freue ich mich immer riesig. Weil die sind dann immer alle so stolz, dass sie so eine schwierige Zeit formen können, das Plusquamperfekt, und denken aber überhaupt nicht nach, wann sie es einsetzen können.
Okay, und das freut dich richtig.
Ja.
Und beim letzten Mal bist du, glaube ich, richtig übel fündig geworden, ne?
Also letztes Mal, ich habe ja in der Zwischenzeit schon wieder Neues korrigiert.
Hm.
Das letzte Mal, da musste ich, genau, da hatte ich so 3 zusammengetackerte Blätter von war das. Da habe ich, ja, da habe ich sehr, sehr viele Fehler gefunden.
Okay.
27. Vor allem Kommata-Fehler, also einfach Kommata vergessen wurden, und Groß- und Kleinschreibung ist auch witzig,
okay,
wenn man Nominalisierung nicht erkennt.
Aber ist es dann so auch, dass du, glaubst du, dass derjenige, dessen Diktat du korrigierst, der sieht dich ja währenddessen?
Wenn er mit meinem schon fertig ist.
Ja. Und glaubst du, wie wird der sich so fühlen, wenn der dich ständig so sieht? So, juhu, ja, yeah, juhu.
Ich lache dann ja etwas dezenter.
Du lachst dezenter. Okay. Aber man könnte es an deinem Schmunzeln dann so, ja, ist es dann so ein richtig angeberisches, ekliges, gönnerhaftes Schmunzeln.
Ich hab keine
so,
Ahnung.
Weißt du nicht? Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie du so in dem Moment wirken würdest? Oder wenn du dich jetzt so aus diesem Körper so raustransformieren würdest und du sitzt gegenüber und beobachtest euch beide so?
Das letzte Diktat habe ich ja am Freitag jetzt korrigiert.
Mhm.
War Donnerstag, da hatte ich eine Vertretungsstunde.
Okay.
Und da sollte ich so ein Partnerdiktat machen und ich hatte mal wieder 0 Fehler und ich habe ein Diktat bekommen und richtig viele Fehler entdeckt.
Und das hat dich dann richtig heavy gemacht, ja. Ah, das ist schon... Ich befürchte, dafür gibt es irgendwann mal eins auf die Mütze.
Das ist 4 Tage her, als ich das korrigiert habe.
Hm.
Ja.
Also ich freue mich für dich, wenn du dich freust, das weißt du. Aber du musst halt schon versuchen, gegebenenfalls, ich meine, du musst jetzt nicht mitfühlend oder besonders ganz traurig übergeben und sagen, es tut mir sehr leid,
dass du 27
Fehler hast. Das nicht, aber wenn es halt wirklich so aussieht, als ob du dich darüber freust, und ich meine, du freust dich ja nicht darüber, dass der was falsch gemacht hat, du freust dich über den Fehler an sich, der ist eigentlich völlig Latte, wer das falsch gemacht hat. Du freust dich einfach über Fehler, die du gefunden
hast. Wenn es meine Feinde sind, dann freue ich mich auch darüber.
Ja, dann freust du dich noch mehr.
Okay. Aber so viele gibt es nicht. So viele Feinde habe ich dort nicht.
Na, dann geht's ja. Ja, ja, wie sind wir denn jetzt da hingekommen?
Über das Lektorat.
Über das Lektorat, genau. Ja.
Da sind übrigens immer noch Fehler drin, ein paar.
Hm.
In dem Buch.
Ja, ich weiß. Werden wir jetzt nochmal angehen, ganz in Ruhe. Und dann für die nächste Version dann dementsprechend berücksichtigen. Ja. Ja, wollen wir vielleicht im nächsten Schritt, wenn wir jetzt so das Thema Schreibprozess, das Buch war dann irgendwann fertig. Wir haben es pünktlich abgegeben, Lektorat war durch, dann sind wir noch beim Covershooting gewesen. An was kannst du dich denn da so erinnern?
Das war in St. Pauli.
Mhm. Genau.
Ja, und ich musste da immer so einen Ball auf die Kamera werfen.
Mhm.
Aber ich habe nie getroffen.
Ja, du wolltest immer die Kamera auch treffen, ne?
Ich wollte immer so in die Linse treffen.
Ja. Und dann saßen wir oben auf dieser Tribüne, da erinnere ich mich noch dran.
Das weiß ich. Ah, doch, ja.
Und wie wir so komplett einmal unten um diesen Rasen rumgegangen sind, das weiß ich auch noch.
Mhm, ja.
Ja. Und ich weiß noch, dass wir eigentlich jemanden dabei hatten, der uns begleiten sollte, auf unseren Wunsch hin eigentlich, der das ein bisschen mit der Kamera alles aufzeichnet, als Erinnerung für uns. Der Gerhard war noch da den Tag. Ja. Aber der durfte dann gar nicht mit rein, weil wir gar nicht drehen durften. Wir hatten nur eine Genehmigung für die Fotos, und wir hatten ja auch nicht die Genehmigung für deinen Coverwunsch, dass du mit 2 Bengalos in den Händen rennst und so auf der Tribüne stehst, so wie so ein X, so wie so ein Hul verkleidet, mit so riesigen...
Mit so einer Kutte
noch, genau.
Ja. Da sprießen die Flammen raus.
Das machen wir für Wochenendrebellen 2, machen wir das. Da suchen wir uns eine Location, wo du dann so stehen kannst mit so dem
Wagen. Ist das gruselig, so, wenn da dann so Feuer raussprüht?
Nö, das wird nur ordentlich qualmen und zischen. Ja.
Das ist ein bisschen unheimlich dann.
Das könnte gut sein, ja. Könnte gut sein. Ja, ja, wir weichen irgendwie die ganze Zeit immer so mal zwischendurch vom Thema ab, ne? Wir haben jetzt so das Thema Lektorat hatten wir durch. Wir haben jetzt gesagt, Covershooting. Nee, da waren wir doch gerade. Ja, das war das Covershooting am Millantor. Das war ein sehr, sehr schöner Tag insgesamt. Und eine tolle Fotografin. Ich finde, die hat das richtig gut gemacht.
Ja.
Die war sehr rücksichtsvoll und so und hat richtig gute Bilder gemacht. Wir haben ja neben dem Coverbild noch so ganz, ganz viele Bilder. Ganz viele, die wir nur so für uns nutzen. Und ein paar haben wir ja noch für den Blog aussortiert. Oder so für Buch-Promo-Sachen und sowas. Aber ein paar ganz schöne haben wir auch so nur so für uns. Finde ich ganz, finde ich ganz schön als Erinnerung. Ja. Ja. Wollen wir dann vielleicht mal auf das Buch selber zu sprechen kommen, so ein bisschen?
Ja.
Auf den Inhalt. Du hast ja die quasi die Einleitung geschrieben oder das Vorwort, wenn man so will. Magst du da ein bisschen was zu sagen oder so?
Sagen. Das war halt das, was ich in so ein paar Tagen fertig geschrieben habe.
Ja.
Ich weiß noch, ich habe es fertig geschrieben am Abend, wo wir zum Babysitten bei meiner Cousine waren.
Ah, okay.
Da habe ich fertig geschrieben, das weiß ich noch.
Okay. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Mein Cousin und meine Cousine waren wir doch mal einen Abend lang.
Ich kann mich an den Abend erinnern, aber ich hatte den Abend nicht damit in Verbindung gebracht.
Da war ich an deren Küchentisch und habe geschrieben.
Okay.
Ich nehme mal die Passage, wo ich beschreibe, was das Besondere an meinem Platz in der Schule ist.
Okay.
In meinem Klassenzimmer. Neben meinem Platz in der Schule hängt eine tolle Weltkarte, mit der ich mich in den Pausen beschäftige. Deswegen kann ich auch so viele Hauptstädte in- und auswendig.
Mhm.
Mein Platz ist nah an meiner eigenen Heizung, über die ich selbst bestimmen darf, und nah an meinem Fenster, über das ich ebenfalls bestimmen darf, sodass ich meine Umgebungstemperatur quasi frei regulieren kann. Er ist nah am Lehrerpult, sodass ich meine Tests, Diktate und so weiter dem Lehrer oder der Lehrerin direkt geben kann und mich nicht anstellen muss. Er liegt so, dass ich bei Präsentationen jeden im gesamten Raum ansehen kann und er liegt in einem guten Winkel zur Tafel. Ich muss mich ins Gedränge stürzen, um mir Dinge aus meiner Kiste zu holen. Normalerweise sind alle Kisten in einem Schrank. Meine Kiste steht direkt auf der Fensterbank. Und an meinem Platz hängen noch 3 Tüten mit Sachen, die nicht weggeschmissen werden dürfen. Das ist der perfekte Sitzplatz.
Mhm.
Das ist der Grund.
Ja. Und ich erinnere mich sogar noch an die Podcast-Folge, wo wir das erste Mal über deine Tüten am Sitzplatz gesprochen haben. Kannst du dich da noch dran erinnern? Wie wir darüber gesprochen haben, wo du gesagt hast, an meinem Schreibtisch sieht's aus, da hängt alles voll mit diesen Tüten.
Mein Schreibtisch ist ja noch witziger zu Hause.
Ja. Ja. Da musste ich sehr, sehr, sehr schmunzeln. Kannst du kurz vielleicht beschreiben, das Vorwort oder die Einleitung, wenn man das zusammenfassen müsste so, oder wenn du es einfach nochmal so frei erzählst, worum geht's da insgesamt? Erstmal nur, was deine Einleitung angeht.
Nur in meiner Einleitung.
Mhm.
Also, vor dem Kapitel mit meinem Sitzplatz, also vor dem den Passagen mit meinem Sitzplatz, da ist eigentlich relativ allgemein, also das schließt auch so ein bisschen darauf an, was wir gesagt haben, mit dem Fehler, den ich gefunden habe, mit dem Diminutiv, kam zum Beispiel davor.
Mhm. Hast du die Stelle gerade da? Dann könntest du sie so kurz im Original vorlesen. Wenn du sie jetzt gerade da, du hast das Buch hier in der Hand.
Desinfizieren. Hab es.
Hast du es? Ja, dann lies die Stelle doch mal vor. Du kannst es ja gleich im Original dann vorlesen quasi.
Also wie es eigentlich wäre, wie es richtig wäre.
Ja, natürlich.
Sie sagen selber, dass ich, wenn ich verärgert bin, unausstehlich bin. Wenn 2 Schüler auf dem Schulhof Hände halten, frage ich oft Außenstehende, ob es angebracht wäre, ihnen Desinfektionsmittel anzubieten und oder sie über die Gefahr resistenter Bakterien aufzuklären.
Genau. In dem Teil der Einleitung schreibst du eigentlich so ein bisschen aus deinem Blickwinkel, was du magst, was du nicht so gerne magst, was dir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, was dir weniger Schwierigkeiten bereitet. Also kann man sagen, es ist eine Art Vorstellungskapitel, sodass man eigentlich so ein bisschen einen Eindruck hat, wer ist dieser Jason eigentlich, um den es hier
geht. Und jetzt weiß man, Diminutive zu tolerieren, ist etwas, was mir Schwierigkeiten macht.
Genau, also wenn der Nächste, der dich mal trifft oder sieht, weiß er Bescheid, also dann dir gegenüber den Diminutiv zu verwenden. Diminutiv zu verwenden wäre ein kleines Problemchen.
Kommt doch an, wie.
Oh, hat aber lang gedauert. Ja.
Aber Problemchen, das finde ich eigentlich noch ganz angemessen.
Ja?
Wenn es kein richtiges Problem, sondern nur ein kleines Problemchen ist. Okay. Also es gibt Wörter, es gibt einfach Teile, an denen finde ich es nicht angemessen.
Okay. Ja, kann ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Ja. Fällt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel zu ein. Wie geht es dann in der Einleitung weiter? Also du hast den Aufbau jetzt so ein bisschen erzählt, was so bis zu dem Teil kommt, wo das mit dem auf dem Schulhof ist.
Also danach... Ist
da noch irgendwie ein bisschen was Spannendes, oder?
Danach lobe ich mich eigentlich die ganze Zeit selber.
Echt?
Ja.
Ja.
Zum Beispiel Zitat, ich bin ein angenehmer Zeitgenosse, ich hätte gerne einen Bruder wie mich. Da lobe ich eigentlich relativ oft mich selber. Ja.
Aber es ist schön, dass es dir auch aufgefallen ist. Ja. Aber ich finde auch, du lobst dich zurecht, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Sonst hätte ich ja nicht gelobt.
Ja, absolut. Finde ich gut. Ja. Bist du ja kein schlechter Typ.
Ich weiß.
Ja. Kann man da mal reinschreiben, also das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja. Es fehlt eigentlich noch irgendwo so, ich sehe auch so ordentlich gut aus.
Das interessiert mich ja nicht.
Ach so, deswegen. Ah, du hast nur die Dinge reingeschrieben, die dir...
Die mir wichtig sind.
Die dir wichtig sind. Okay, also dass du du möchtest schon als angenehmer Zeitgenosse auch wahrgenommen werden.
Das ist eigentlich ein Fakt.
Ja.
Wie andere mich wahrnehmen, interessiert mich eigentlich relativ wenig, aber es ist so.
Okay. Ja, nee, würde ich auch so unterschreiben. Meistens ist das so.
Mami hat ein Grundkenntnis in Quantenmechanik durch mich.
Stimmt, da ist sie dir auch auf ewig dankbar.
Ein Grundkenntnis. Wenn man es Grundkenntnis nennen kann.
Ja. Ja, Grundkenntnis ist ein großes Wort. Ja.
Grundkenntnis wäre... Gut, Heisenbergsche Unschärferelation sollte man kennen, wenn man ein Grundkenntnis von Quantenmechanik hat.
Ja, auf jeden Fall. Wie geht's dann weiter?
Dann geht es weiter mit... Danach, also nach meinem Sitzplatz, geht es weiter damit, welche Stadien ich mag.
Okay.
Das als Beispiel alte Försterei oder Erzgebirgsstadion.
Hat sich da jetzt durch die, seitdem du geschrieben hast, haben wir ja wieder ein paar Stadien gemacht. Kannst du da irgendwie so, gibt es da so ein aktuelles Top 3 oder Top 5 Ranking, was, wenn du es jetzt nur aus dem Blickwinkel des Stadions siehst, also gar nicht so der gesamte Verein, sondern nur das Stadion?
Imotski.
Mhm.
Ja. Dann.
Aber da berücksichtigst du schon auch das Umfeld drumherum oder nur das reine Gefühl im Stadion? Oder gehört da für dich die Doline dahinter schon wieder gedanklich dazu?
Nein, man weiß halt, wenn man im Stadion ist, dass die Doline.
Okay, verstehe.
Hinter den Felswänden ist.
Ja, verstehe.
Glasgow, würde ich sagen.
Glasgow, ja.
Saarbrücken. Die Försterei und vielleicht noch Aue.
Okay. Ich fand Babelsberg noch cool,
ja,
mit den Flutlichtmasten. Ja, das fand ich ziemlich cool. Und auch so die Lage des Stadions da so irgendwie, das fand ich so noch ganz nett. Aber dann kam vieles, was so okay ist, aber
jetzt. Mailand wäre noch.
Ja. Ja, aber wäre jetzt bei mir näher an okay als an wow, muss ich sagen.
Mailand wäre bei mir schon noch. Relativ weit oben.
Ja, ist ja auch okay. Ist ja auch okay, aber das war irgendwie, weiß ich nicht. Es war halt für mich was okay. Ja. Ja, das ist so ein bisschen die Einleitung des Ganzen.
Ja. Ja.
Und dann kommt das erste Kapitel. Und das erste Kapitel heißt Mannschaftsbesprechung. Worum geht's da?
Ja, das sagt ja eigentlich der Titel schon relativ viel drüber aus.
Mhm.
Das ist so, da geht es immer nicht konkret um ein Spiel oder um eine Situation, sondern das ist sozusagen die Einleitung aus deiner Sicht nochmal.
Genau, so kann man es eigentlich am kompaktesten schön beschreiben. Du hast aus deiner Sicht beschrieben, wer du bist, und ich habe dann aus meiner Sicht beschrieben, wer wir so sind und was wir so machen und was unser Projekt ist, wenn man so will. Ja. Wie könnte man wenn du unser Projekt in zwei Sätzen oder in einem Satz so möglichst kurz zusammenfassen müsstest, wie würdest du das beschreiben?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Nee.
Ist ja nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Dann springen wir gleich zu Kapitel 2. Weißt du, wie der erste Satz in Kapitel 2 heißt?
Nein.
Die Scheiße kannst du alleine fressen. Was sagt dir dieser Satz? Was glaubst du, wenn man jetzt jemanden fragt und sagt, es geht einmal um einen erwachsenen Menschen und einmal um einen Sechsjährigen, wer von den beiden hat zu wem gesagt, die Scheiße kannst du alleine fressen?
Doch, der Sechsjährige.
Meinst du?
Ja.
Umgekehrt würde auch wenig Sinn machen, ne?
Ja.
Stimmt. Fällt mir auch gerade so ein. Ja. Das hast du zu mir gesagt. In ICE 882.
Ja.
Da erinnere ich mich noch dran, Richtung München. Und es war bis heute von unseren 80, 90 Touren, ich weiß nicht, was wir insgesamt gemacht haben, war das bis heute das einzige Mal, dass wir die Tour abgebrochen haben.
Du.
Dass ich die Tour abgebrochen habe. Ja. Und den wild um sich wirbelnden jungen Mann rausgewuchtet habe aus dem Zug. Und dann sind wir wieder heimgefahren.
Ja, das ist damals auch keine Familienvereinbarung gab, dann hättest du richtig blechen müssen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Die gab es damals noch nicht.
Leider.
Ja. Ja, und dann geht es in Kapitel 2, oder eigentlich dient dieser Ausspruch nur der Einleitung des zweiten Kapitels. Denn im zweiten Kapitel, das zweite Kapitel heißt Jason Sieg nach Verlängerung. Worum könnte es da gehen? Hast du noch eine Idee? Weißt du es noch grob?
Was Pizza essen in Kiel.
Genau, was war da los? Mhm. Ohne so komplett riesig in die Tiefe zu gehen, aber so die in der kurzen Variante.
Okay. Wir waren am Abend am Hafen Pizza essen und ich habe meine nicht geschafft. Und
also du kannst schon erklären, wo wir überhaupt waren, in welcher Stadt.
Kiel.
Genau, weil wir uns angeschaut haben, Kiel gegen den KSV Hessen Kassel.
Ja.
Relegationsspiel. Und dadurch war es schon relativ spät, als das Spiel Ende war und wir dann irgendwo mitten in Kiel noch was essen wollten. Ja, das heißt, wir sind irgendwie so um, weiß gar nicht, 21:30 oder irgendwie sowas bei Vapiano aufgeschlagen. Ja. Und was war da dann los?
Ich habe dann mir eine Pizza bestellt und ich habe es nicht geschafft. Und du hast gesagt, du wolltest dich diesmal durchsetzen und hat gesagt, diesmal bin ich nicht der Müllschlucker. Wenn dann sitzen wir jetzt halt hier bis 0 Uhr und wir haben nicht bis 0 Uhr das gewesen, dass die Pizza dann irgendwann gegessen und sind ins Hotelzimmer gegangen.
Ja. Das ist irgendwie nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Wie hast du es jetzt vorgestellt?
Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, wenn ich mal so richtig den hartnäckigen Typen raushängen lasse und so ein Problem einfach mal aussitze, weißt du? Das ist das, was ich endgültig den Tag gelernt habe, dass man mit dir keine Probleme aussitzen kann. Weißt du? Irgendwie so, ich meine, bei dir. Was bei dir nie funktioniert hat, ist irgendwie so im Flugzeug, jetzt sei ruhig oder der Pilot fliegt zurück oder irgendwie sowas. Das hat noch, also so ein Unsinn hat halt sowieso nie funktioniert. Aber was bei dir halt auch nicht funktioniert, ist wirklich ein Problem auszusitzen. So weißt du, irgendwo so zu sagen, ja, da bleiben wir halt hier sitzen bis Punkt, Punkt, Punkt. Da sitzt man halt ewig.
Da bin ich gut drin.
Da bist du echt saugut drin. Ich weiß noch, wie du mit der Aufzugfahrerei damals mich gesagt habe, jetzt ist Schluss mit dem. Da hast du die Bedingung erhoben, dass du eigentlich in jeden Aufzug rein musst, egal wo wir langgelaufen sind, mit deinem Aufzug fahren, musstest du mit dem Aufzug fahren. Das war immer sehr nervig auf dem Weg zum Kindergarten, weil da bist du nämlich an zwei Aufzügen vorbei, nämlich an den beiden Aufzügen, die Bahnhof. Quasi am Bahnhof dazu helfen, dass man oder dazu beitragen, dass man überhaupt auf beiden Seiten dann jeweils runterkommt, vernünftig. Über die Brücke hinweg, über die wir mussten. Und da habe ich dann irgendwann mal in München gemacht, dass ich gesagt habe, so, jetzt fahre ich mit dem, erst in München mit dem Aufzug. Jetzt fahre ich mit dem so lange Aufzug, bis er die Schnauze voll hat und sagt, ich will keinen Aufzug mehr fahren. Und wenn er dann sagt, ich will keine Aufzüge mehr fahren, dann sage ich, na, aber ich will noch fahren und ziehe ihn wieder rein und fahre noch 2 Stunden Aufzüge. Und wenn du dann fast am Kotzen bist und sagst, ich will nie wieder in meinem Leben Aufzug, dann ziehe ich dich nochmal rein und fahre noch 2 Stunden mit der Aufzüge, damit dieses Thema beendet ist. Aber nach 8 Stunden habe ich dann aufgegeben, weil ich nicht mehr konnte. Ich war mit den Nerven so runter, da ging nichts mehr. Ja, und du wolltest noch gerne Aufzug fahren. Das weiß ich noch.
Dann sind wir gefahren am der Münchner Freiheit.
Ja, genau. Mit dem Glasaufzug an der Münchner Freiheit. Und dann sind wir mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Und ich war immer noch völlig entsetzt, dass das nicht funktioniert hat. Und es war auch schon so spät. Und dann wolltest du gerade die Treppe hochgehen und hast du gesagt, na, wer du jetzt den Aufzug nehmen? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und wenn auf einer der Seiten der Aufzug kaputt war, dann musste man erstmal zur anderen Seite gehen, mit dem Aufzug hoch und runter fahren und durfte dann wieder zur richtigen Seite gehen und die Treppe runtergehen. Das war so, unsere Lösungsansätze waren immer phänomenal.
Aufzüge sind doch toll.
Ja, super.
Aufzüge super. Versprühen ja ähnlich Magie wie Züge.
Ja, aber du kennst du noch den Stinkeaufzug, den du
gemacht hast?
Bäh.
Hauptbahnhof war der, ne?
Der war zwischen Stachus und Hauptbahnhof, genau. Den gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist da jetzt ein Schacht nach unten oder was ist da? Müsst ihr mal gucken. Aber ich glaube, den Aufzug selber, den gibt es dort gar nicht mehr. Aber der hat auch immer dann so nach Urin und, und alles gestunken. Und du bist da immer rein und hast immer so richtig tief so die Nase hochgezogen. Du warst richtig
U-Bahn, der Schacht, der U-Bahn-Schacht, wo die ganze U-Bahn-Luft rausgeht. Immer wenn wir dann um halb, wenn wir dann mal wirklich spät nachts, wenn wir in München sind, Richtung Mini-Wohnung gehen, wir laufen dann noch mitten in der Nacht lang und dann bleibe ich dort manchmal immer so lange stehen, bis eine U-Bahn. Dann stehe ich mitten in der Nacht und rieche an so U-Bahn-Schächten.
Ja, du bist da etwas speziell, das ist schon richtig, ja. Aber das finde ich auch immer sehr, sehr amüsant. Ja, auch wenn wir so eine U-Bahn runtergehen und du dann immer so, oh, die riecht so gut. Das finde ich so, mal was? Sehr, sehr witzig. Ja, sehr, sehr witzig. Ja, Kapitel 3. Stadion Idylle in Aue. Worum geht's da?
Naja, da sagt ja auch schon relativ viel die Kapitelüberschrift aus. Es geht halt um unseren Ausflug nach Aue.
Mhm.
Mit der Erzgebirgsbahn.
Mit der Erzgebirgsbahn, genau. Da haben wir Erzgebirge Aue besucht und hatten die Herausforderung, das Spiel war sonntags. Wir mussten sonntags abends zurück sein. Und wir wollten sonntags morgens erst hin. Das war, glaube ich, die große Herausforderung. Ne? Wir sind dann, glaube ich, irgendwie morgens um 5 von zu Hause los. Damit wir dann, ich glaube, 1:15 waren wir dann im Stadion. Mussten wir dann nicht noch so weit laufen? Oder so ein bisschen, das war, irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Und dann haben wir erstmal das weltberühmte Würstchen-Gulasch gegessen. Oder Würstchentopf oder wieder halt. Nee, Würstchen-Gulasch im Stadion in Aue. Und es war irgendwie gar nicht so.
Wieso?
Weiß ich nicht. Da haben wir mal alle so von geschwärmt, dass das so das Stadionessen ist. Und da habe ich mich so drauf gefreut. Und es war dann. Ja. War irgendwie nicht so doll.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich fand es nicht so doll. Also wenn ich es vergleiche dann mit der Merguez-Frikadelle in Saarbrücken, holala, auf gar keinen Fall. Das eine ist Champions League und das andere ist halt ziemlich weit unten. So der erste FC Köln irgendwie, sowas würde ich sagen. Ja, so kann man es vergleichen. Also das Nudelgulasch ist in etwa der erste FC Köln und die Merguez-Frikadelle wäre sowas wie der FC Bayern München, nur in richtig sympathisch, richtig liebenswert. Das wäre so der, um da einen vernünftigen Vergleich hinzukriegen insgesamt. Ja. Ja, wir sprechen dann in dem Kapitel noch, und von daher muss man das vielleicht dann jetzt im Rahmen nochmal kurz erklären. Ist das Buch eigentlich ein Buch, wo wir einfach nur Kapitel für Kapitel irgendein Fußballabenteuer durchkauen?
Nö.
Nee. Wie würdest du, wenn du das Buch jetzt, angenommen, ich sitze jetzt vor dir und ich habe gar keine Ahnung, was in dem Buch drin steht. Und du hast 90 Sekunden Zeit, mir zu erzählen, worum es in dem Buch geht. Okay?
Nein.
Warte.
Nein.
Wie nein? Brauchst du mehr oder weniger?
Nein.
Wieso nicht? Hast keine Lust zu?
Nee.
Kannst du mir denn so einfach ohne einen Zeitdruck erklären, worum es in dem Buch geht?
Ja, dafür schreiben wir doch in dem Buch. Da geht's, schreiben wir
jetzt. Ja, mal. Wir besprechen jetzt die einzelnen Kapitel, aber um einfach mal so einen Abriss zu bekommen, worum geht's eigentlich in dem Buch?
Weiß nicht.
Wie weißt du nicht?
Wie man es sagen soll.
Wer sind denn die beiden, die hier drauf sind?
Ja, wir.
Das bist du und das bin ich. Genau. Und was steht da drüber?
Wir Wochenendrebellen.
Genau. Und warum heißt das wir Wochenendrebellen?
Weil unser Blog Wochenendrebellen heißt.
Und warum heißt unser Blog Wochenendrebellen?
Weil wir am Wochenende unterwegs sind.
Okay. Und was macht uns am Wochenende so rebellisch?
Dass wir am Wochenende eigene Regeln aufgestellt haben.
Genau. Wir haben am Wochenende, fürs Wochenende eigene Regeln aufgestellt. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir sind die Wochenendrebellen. Beziehungsweise erst warst du eigentlich der Wochenendrebell, ne? Erst so als zur Buchveröffentlichung haben wir uns final darauf einigen können, dass ich auch ein Wochenendrebell sein darf. Ja, ja. Und das Buch basiert schon auf den Blog-Erlebnissen so ein bisschen, ist aber nicht so, also ich würde sagen, so in etwa 30% sind aus dem Block entnommen, würde ich sagen. Maximal, wenn überhaupt. Und selbst die sind größtenteils noch, noch umgeschrieben oder zusammengekürzt oder ergänzt um die eine oder andere Information, damit es in den Kontext passt. Denn wir versuchen eigentlich in dem Buch so ein bisschen die letzten 6 Jahre Revue passieren zu lassen. Ja. Das sind 6 Jahre, Jay-Z, überleg dir das mal. 6 Jahre! Ja. Du bist jetzt 12.
Ja.
Es gibt seit 6 Jahren die Wochenendrebellen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das schon so lang ist. Aber mir ist das jetzt erst bewusst geworden, als ich eine ganz alte Podcast-Folge gehört habe und deine Stimme gehört habe. Habe ich so, wie du klangst so. So hat piepsig so, weißt du? Kannst du dich daran erinnern?
Gestern.
Gestern haben wir da reingehört zum Beispiel, ja, wie du dort klangst, so wirklich, da klangst du eigentlich noch sehr kindisch, obwohl du ja selbst zu dem Zeitpunkt noch kein Kind mehr warst, ja.
Verstehe ich gar nicht, wie ich jetzt nicht mehr so klinge.
Das ist der Stimmbruch.
Aber ich hatte ja noch keinen Stimmbruch.
Ja, ich denke, du bist mittendrin.
Wieso?
Würde ich schätzen, ja. Bin ich ziemlich sicher sogar. Du bist doch in der Pubertät, das ist ja völlig normal.
Würde ich nicht sagen.
Würdest du nicht sagen? Ich denke schon.
Finde ich komisch, weil so ziemlich seit 6, 7, ja, ich sag mal seit 7 Jahren verändert sich nicht besonders viel.
Naja, ich denke, dass du an der einen oder anderen Körperstelle jetzt mehr Haare hast als vor 7 Jahren.
Arme.
Zum Beispiel?
Was ist?
Unter den Armen vielleicht?
Nee, da habe ich gar keine.
Genitalbereich vielleicht?
Da schon, das juckt.
Ja, siehst du, das habe ich nämlich gedacht, wenn ich dich da immer kratzen sehe, dass das nicht an deiner mangelnden Körperhygiene liegt. Ja, das war mir schon klar. Ja. Wir kamen aber über die 6 Jahre, die wir versuchen zu erklären. Und deswegen verknüpfen wir eigentlich in dem Buch immer so ein Kapitel, wo wir so ein bisschen erklären aus der Zeit, wo du diagnostiziert wurdest, also wo wir quasi erfahren haben, dass du Asperger-Autist bist. Wir reden so ein bisschen über die Schulzeit, über die Kindergartenzeit, über verschiedene Schlüsselerlebnisse und immer wieder abwechselnd, aber auch mit diesen Fußballgeschichten, was wir dann so im Stadion erlebt haben, welche Regeln wir da so für uns aufgestellt haben und wie wir das dann so auch dort wahrgenommen haben im Stadion. Jeweils mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Ja. Kapitel 4. Sitzen ist für den Arsch. Was könnte das sein?
Hast du nicht? Ich erinnere mich daran, dass das eine. Das haben die Fans gerufen. Irgendwo, ich bin mir auch nicht mehr sicher wo.
Das war auf Schalke. Schalke gegen Fortuna Düsseldorf. Wo die gesungen haben, steht auf, wenn ihr Schalker seid.
Ja.
Ja. Da hast du dich hingesetzt.
Ja.
Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, oh, das könnte noch sehr, sehr skurril alles so werden.
Wieso? Insgesamt.
Weil ich da sehr viel gelernt habe. Ich habe ja, auch wenn es anders gedacht war, irgendwie so ein bisschen, nach einer Zeit habe ich ja eigentlich gedacht, auf diesen Stadiontouren kannst du viel lernen. Hast du ja auch zum Teil, schreibst du auch in deiner Einleitung, dass du dort sehr viel gelernt hast. Aber umgekehrt war es halt auch so, dass ich eigentlich nicht erwartet habe, dass ich auch so viel lerne. Aber ich habe ja von dir eigentlich genauso viel gelernt, wie du von mir. Weißt du? Und das ist schon etwas, wo ich sage, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und da war unter anderem, wie unfassbar konsequent du bist.
Wieso?
Das finde ich so beeindruckend. Bei allem.
Beispiel?
Bei allem. Also, wie du damals dich da mitten in dieses Gedränge dann versetzt, wo du halt sagst, du setzt, weil du halt sagst, ich bin ja kein Schalker und wenn die singen, steht auf, wenn ihr Schalker seid, dann muss ich mich halt hinsetzen. So. Du nimmst halt sehr, sehr vieles wörtlich, also heute immer noch, aber nicht mehr so, ich glaube auch heute nicht mehr so drastisch wie damals so. Als wir nach Dortmund gefahren sind, wie Mami gesagt hat, bring 3 Punkte mit. Wie du super, super angepisst und stinkend warst, weil Dortmund verloren hat und ich im Stadion so eine Halskrause hatte, weil du plötzlich irgendwie für Dortmund warst. Aber nicht, weil du für Dortmund bist, sondern weil Mami gesagt hat, bring 3 Punkte mit und du das als Auftrag verstanden hast. Das war,
war so, auch ein Auftrag.
Nee, das war kein Auftrag, sondern das war eine Floskel, die sie gesagt
hat. Brink. Hör dir einfach mal die Verb von Brink an. Das ist der Imperativ, die Befehlsformel. War es ein Auftrag?
Ja, aber das ist trotzdem eine Floskel, die man sagt. Ja. Das ist ähnlich wie komm bald wieder. Dann freut man sich, wenn jemand bald wiederkommt oder so. Aber
komm bald wieder heißt doch auch, komm doch bald wieder.
Ja, aber na, wie soll ich das
erklären? Wenn man bald wiederkommen soll. Das ist doch so.
Ja, okay, wir lassen das Thema. Das war so nicht gemeint jedenfalls. Ja, es war mehr wie so wie ein Wunschgedanke, den man so äußert auf dem Weg. Ja, aber nicht als konkreter Auftrag. Den kannst du auch gar nicht beeinflussen. Du kannst ja überhaupt nichts daran machen, ändern, ob Dortmund dort gewinnt oder verliert oder was auch immer.
Und? Ist das trotzdem ein Auftrag?
Nee, nee. Also das war echt, das war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Weil es auch echt nervig war, dann so, da so ganz alleine Fußball zu gucken und dann irgendwie, du guckst auf den Baton, das hat mir jetzt nicht so viel gegeben irgendwie, muss ich sagen. Ja, ja, dann geht's in Kapitel 5. Geht es dann die Diagnose und neue Spieleraufstellung?
Da erinnere ich mich nur noch so ein bisschen dran an das Kapitel, als ich das gelesen habe. Da ging es darum, also da ging es erstmal darum, wie das diagnostiziert wurde, wie ich dann reagiert habe und wie wir dann umgezogen sind.
Mhm. Kannst du dir noch was erinnern, oder?
Nee.
Nee. Genau. In dem Kapitel wird eigentlich so ein bisschen beschrieben, wie das so war, wie wir überhaupt darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es eventuell sein könnte, dass du Autist bist, wie wir dann damit so umgegangen sind, was wir so erst gedacht haben, dann die ganzen verschiedenen Termine, bis dann irgendwann jemand gesagt hat, sie würde vermuten, dass du Autist bist, dass du Asperger-Autist bist. Und dann sind wir ganz aufgeregt heim und haben in so einem Klinikum angerufen, die Diagnose machen dürfen. Und die haben dann gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ich gebe Ihnen einen Termin in 6 Monaten. Dann haben wir einen Termin bekommen, 6 Monate später, das weiß ich noch. Ja. 6 Monate stand eigentlich so diese Situation so im Raum, wobei wir eigentlich wussten, dass die Diagnose das nur bestätigen wird. Weißt du? Weil wir dann auch so ein bisschen Bücher gelesen hatten und so weiter und uns dann sehr, sehr schnell klar wurde, ja, das kommt schon hin, ja, das kommt schon hin, das passt schon. Ja. Aber die Diagnose fandst du richtig kacke.
Ja.
Boah, die richtig. Fandst du richtig kacke. Ja. Die fandst du richtig ätzend. Da warst du auch richtig stinkig.
Ja.
Ja. Das wolltest du eigentlich so gar nicht. Ja. Da hätte ich dich am liebsten, da war ich echt auch schon kurz auf Verfügung zu liegen. Wir wissen es ja eigentlich. Warum sollen wir jetzt noch diese Diagnose dann, wenn es etwas ist, was dir so gar nicht behagt, so, warum machen wir das dann noch so? Warum lassen wir es dann nicht so? Aber wir sind ja eigentlich dann damals noch davon ausgegangen, wir brauchen jetzt irgendwas, damit unser Sohn irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, wir hatten ja überhaupt keine Vorstellung, was uns erwartet. So.
Weißt du? Du hast was gelesen vorher?
Ich habe dann, ich habe sehr viel wissenschaftliches Zeug gelesen, aber ich habe auch ganz viel davon weggeschmissen. Weil da so viel, Jason, da war die volle Bandbreite drin. Und was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, wenn es, das Autismus-Spektrum ist so riesig groß und breit und so differenziert irgendwo und so, es gibt so viel Unterschiedlichkeit und so viel Vielfalt, eigentlich genauso viel Vielfalt wie bei Nicht-Autisten. Und deswegen ist es da halt auch total schwer, wenn du dir da irgendwas Wissenschaftliches durchliest, dann decken die ja immer verschiedene Szenarien ab, also so das Worst-Szenario, den schlimmsten Fall oder die Bandbreite oder so. Und das ist halt etwas, wo mir das Lesen hat mir nicht gut getan und der Mami auch nicht. Ja. Egal, was wir gelesen haben. Vielleicht haben wir auch die falschen Bücher gelesen. Wir haben sehr viel von Tony Edward gelesen und sehr viel amerikanisches Zeug. Das war vielleicht jetzt nicht immer zwingend gut.
Wieso?
Weiß ich nicht. Vielleicht, ich habe mich dann irgendwann ja aufgehört, damit zu beschäftigen und eigentlich nur noch das gelesen, was zum Beispiel Autisten selbst in ihren Blogs geschrieben haben. Ja, das war dann etwas, was mich viel, viel mehr interessiert hat, weil ich da viel mehr Informationen für mich auch so bekommen habe, als aus irgendwelchen wissenschaftlichen Büchern,
die irgendwie später entdecken.
Ja, aber es hat mir da halt, wie gesagt, gar nicht geholfen. Gar nicht geholfen. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch das, wo man dann auch am Schluss von diesem Kapitel so einen Eindruck bekommt, wieso, weshalb, warum war das so. Weißt du? Dass wir da halt ja, uns dann einfach auch beschlossen haben, neu aufzustellen, umzuziehen, damit wir Oma und Opa wieder in der Nähe haben, zur Unterstützung, damit Mami auch mal entlastet wird und du halt einfach, du mochtest ja Oma und Opa damals, du hattest ja schon damals eine sehr, sehr, sehr enge Bindung, sodass die viele Fahrerei ja auch nicht so sinnig war. Und von daher passte das eigentlich, dass wir dann hochziehen. Und ich dann dafür aber, und da fing ja dann auch noch so ein bisschen die Probleme an, auch sehr, sehr viel natürlich auch immer mit dem Zug wieder durch die Gegend düsen musste.
Ja. Ist ja toll.
Ja, wie man es nimmt. Ja, wie man es nimmt. Das hat es dann schon ja auch an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen problematisiert.
Oh, hätte ich es nicht so gemacht, wäre ich heute nicht so viel Zug gefahren.
Ja, im Nachhinein ist man ja auch klüger. Jetzt ist es so, wie es ist und alles ist gut oder wird gut. Aber war halt zu dem Zeitpunkt nicht so glücklich. Ja. Wir sind bei Kapitel 6. In Kapitel 6 heißt es Dortmund, Manndeckung auf der Süd.
Ja, das war das mit dem, wo ich dann meinen Extrabereich in Dortmund bekommen habe.
Ja. Hast du wieder eine schöne Extrawurst gekriegt, weißt du? Auf der Südtribüne quetschen sich 20.000 Menschen, die kaum trinken können. Ja, aber
die haben gesagt, geht da rein, da war kein Platz, da kann man nicht reingehen.
Also das war auch etwas, wo ich sage, das kann ich bis heute, fällt es mir auch schwer zu glauben, dass es Menschen gibt, die dafür regelmäßig Geld bezahlen, in dieser Situation, in dieser Haltung, in dieser Atmosphäre. Die Atmosphäre war ja gut eigentlich, aber man konnte diese Atmosphäre ja nicht genießen, so irgendwie, wie man da so eingequetscht war, wie so eine Ölsardine. Ja. Das war echt, wenn da einer gefurzt hätte oder so, okay. Das hättest du wirklich, das hättest du so spüren können, so eng war das nah. Also, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, ja. Das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Und da hast du erstmal schön um dich getreten. Und dann war...
Du hast fast um dich reingekriegt.
Genau. Dann hätte Papa fast ein bisschen auf die Mütze gekriegt. Und dann habe ich das versucht zu klären und dann hat ein Ordner, der eine Ordner erst gesagt, dann müsst ihr gehen. Also hätten wir die Südtribüne verlassen müssen. Und der andere Ordner, dem ich dann erklärt habe, der hat dann vorgeschlagen, okay, er kann hier runterkommen, aber ich muss da rein in die Menge. Wo ich gedacht habe, schöne Scheiße.
Warst du vorher nicht drin?
Nee.
Wieso?
Also wir waren beide in der Menge drin, aber dann sind wir ja beide raus, weil ich gesagt habe, das funktioniert so nicht und habe das versucht, dem Ordner zu erklären. Und der eine war ja dann tatsächlich zumindest schon mal so kooperativ und hat gesagt, hey, hier ist ein Notbereich, hier darf eigentlich niemand stehen außer mir, aber er kann da hinkommen. Dann durftest du dich dort in den, quasi in die, das ist quasi die Flucht, der Fluchtweg letztendlich, da durftest du dich hinstellen. Und ich meine, diese Linien, die gibt's ja in allen anderen Stadien auch. Das hast du ja schon ein paar Mal gesehen. Aber es gibt halt kein Stadion, wo sich irgendeine Sau drum kümmert, wo diese Linien sind. Aber die haben ja genau darauf achtgedacht, wenn du 10 Zentimeter über diesem scheiß gelben Streifen gestanden hast oder so, dann kam der ja schon wieder angetanzt. Ja. Echt übel. Echt übel.
Und du musst dann wieder da rein.
Und ich musste dann da rein. Das war das erste Fußballspiel, was wir so, ich will nicht sagen getrennt voneinander, es waren ja nur 2 Meter oder 2,50 Meter oder 3 Meter, die uns trennten, aber es fühlte sich voll weit an, weil du da so ganz gemütlich Fußball geguckt hast, du weißt, und ich so, das war echt, war keine dolle Nummer, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Kapitel 7, das beginnt auf Seite 95, heißt der Salatblattpakt.
Das war im Kindergarten. Das war eine Geschichte vom Kindergarten.
Erinnerst du dich doch? Ich war mir eigentlich sicher, dass du dich an das Kapitel vielleicht nicht mehr so erinnerst. An was kannst du dich dann noch erinnern?
Ich weiß, es ging darum, dass wie unsere Obsttage eingeführt werden, wie wir immer beim Viktualienmarkt war und ich mich dann mit diesen Obsthändlern unterhalten habe, was klimatisch besser wäre, eine Schiff- oder eine Flugmango und sowas.
Ja, das hat dich alles sehr interessiert. Also ja. Du hast dich sehr plötzlich für Obst interessiert.
Ja. Ist ja heute immer noch so.
Ja.
Und es geht auch ein bisschen um die Rolle von Versprechen bei uns. Ja.
Mhm. Welche Rolle haben Versprechen bei uns?
Also so schriftlich ist es eigentlich sozusagen das, unser familiäres Äquivalent zur Vereidigung vor Gericht. So steht in der Familienvereinbarung jedenfalls.
Okay.
Wie das dazu gekommen ist, das steht dann ja da drin.
Okay. Dann lassen wir das auch als Geheimnis noch offen, wie es dann konkret dazu gekommen ist, das Versprechen so heilig sind, wie sie bei uns heilig sind. Das ist ein fairer Deal. Und warum heißt das Kapitel jetzt konkret Salatblattpakt? Weißt du das?
Weil ein Salatblatt daran vorkam.
Genau. Weißt du noch, welche Geschichte es sich da handelte?
Beim Kindergarten, dass es das zu essen gab.
Genau. Du musstest ein Salatblatt essen. Was sich jetzt erstmal gar nicht so problematisch anhört, oder?
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Und warum glaubst du, könnte das ein Problem gewesen sein?
Weiß ich, jetzt kann ich das auch nicht mehr so richtig beschreiben.
Nee.
Aber anscheinend war es damals eins.
Ja. Es war damals ein intensives Problem. So, das ist wahrscheinlich so ungefähr heute, wie wenn du dir jetzt vorstellst, ich würde dir eine schöne, große, saftige Tomate geben. Und du müsstest jetzt einmal so richtig herzhaft die komplett so richtig reinbeißen. So, und das ganze Fruchtfleisch läuft so über den Mund runter. Hier so. Und es wird so richtig klebrig, die Haut klebt hier. Und du musst dann die ganze Tomate so essen. Kannst du dir das vorstellen?
Ja.
Wie viel Geld müsste ich dir denn geben, damit du jetzt die ganze
Tomate isst? Oh, weiß ich nicht.
1000?
Wie viel müsste ich dir geben?
Ja, für 1000 würde ich 10 Tomaten pressen.
Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, für 1000 würde ich es auch machen, auf jeden Fall.
So, und jedenfalls war es aber, ist es eigentlich nicht vergleichbar mit so, musst du kotzen oder was?
Nein, ich habe gelacht.
Ach so, okay, das sah so gerade aus. So. Jedenfalls ist es nicht vergleichbar mit Situationen, wo man sich irgendwie überwinden kann, irgendwas Ekliges zu essen, sondern es gibt halt einfach gewisse Dinge, die bei dir ein Mundgefühl auslösen, welches du einfach überhaupt nicht leiden kannst.
Ja.
Und so ist es auch, dass es manchmal schon reicht, wenn jemand in der Nähe sitzt, der etwas im Mund hat, was du nicht
leiden kannst. Auch ein Grund, wieso ich mal einmal einen eigenen Platz habe.
Ja, denn zum Beispiel, wenn wir frühstücken oder so, und ich würde mir mal so ein schönes Blutwurstbrot machen, das fändest du eher so semi-cool.
Deswegen mache ich das ja auch kaum. Mein Platz am Tisch, den nutze ich vor allem für Mittag- und Abendessen, fürs Arbeiten und für Familiensitzungen.
Ja.
Am Morgen sitze ich da ja meistens nieder.
Ja. Obwohl wir ja versuchen, beim Frühstück auch Rücksicht zu nehmen, ne?
Ja, aber ich setze mich am meisten trotzdem einfach auf die Couch.
Hm. Ja. So war es halt damals, dass du die Struktur von Salatblättern im Mund einfach nicht vertragen hast. Da hast du dann immer, die hast du immer sehr, sehr schnell ausgespiegen und du hast manchmal auch Ausschlag gekriegt von manchen Sachen. Ja. Das konnten wir dann später so ein bisschen näher eingrenzen. Aber dadurch, dahingehend war klar, Salatblätter ist nichts, was du mal irgendwie so essen solltest auch insgesamt, weil du sonst, wenn du es dann isst, auch sehr schnell dich darüber auch ein wenig aufregst, sodass dich intensiver beschäftigt. Also es ist kannst du das beschreiben, wie das dann so ist? Wenn ich dir jetzt, das ist ja so ungefähr, wie wenn ich dich jetzt zwingen würde, irgendwas zu essen, wo du heute eine, gibt es da was Vergleichbares für dich oder so?
Ich weiß ja nicht mehr, wie das mit Salatblättern war.
Salatblätter, so wie du es, ich meine, das war Kindergartenzeit, ne? Ich vermute, also als wir damals im Autismus-Therapie-Institut waren, die sagten, es liegt an der Struktur und an dem Mundgefühl des Salatblatts, weil es war nur bei Salatblättern so ganz, ganz, ganz extrem. Salatblätter und Tomaten, ja, das war immer so die Situation. Aber warum das so, das kannst nur du, wenn dann das wenn du dich selber
dran hast. Tomaten ist ja heute noch.
Hm.
Ist bei dir ja aber auch so.
Ja. Jedenfalls geht es in dem Kapitel, wird so ein bisschen erklärt, wie die Mami eigentlich so reagiert, wenn mal dann was nicht so läuft, wie sie sich das so vorstellt, beziehungsweise wie sie es eigentlich abgesprochen hat. Und da versuche ich eigentlich zu erklären, dass die Mami megamäßig ausrasten kann. Ja, also da kann sie wirklich wie eine Löwin werden, echt. Also wenn es dann, gerade wenn es um dich oder um Lani geht, da kann sie echt zum Tier werden. Da möchte ich sie nicht als Gegnerin haben, wenn irgendwas ist. Und das passiert halt nicht so häufig. Aber wenn es passiert, dann passiert es am ehesten, wenn es etwas gibt, wo sie mit irgendjemand etwas klar abgesprochen hat, weil es halt einfach bei dir Dinge gibt, die klar abgesprochen werden müssen. Weißt du? Weil es halt vielleicht Dinge gibt, die du nicht magst, die bei anderen relativ üblich sind. Also zum Beispiel beim Fußball mit dem Kreis machen, mit dem sich umarmen oder sich anfassen oder so. Das sind halt alles Dinge, wo die Mami und ich versuchen, möglichst vielen Leuten dann vorab zu erklären, was ist ein bisschen schwierig, was magst du nicht so gerne, was sind vielleicht auch Dinge, die du so gar nicht magst und was sind Dinge, wo man zumindest dann vorher fragen muss, hey, ist das und das in Ordnung? Und das hat die Mami immer perfekt gemacht mit allen Kindergärten, Schulen, Lehrern und so weiter. Und da weiß ich, dass sie damals diese Salatblatt-Situation, dass sie da völlig ausgerastet ist, weil dich dort eine Erzieherin gezwungen hat, den Salat zu essen. Und dann kamst du nach Hause und hast nichts mehr gegessen. Das fand sie nicht so gut. Und dann ist sie ein wenig ausgerastet. Ja. Ähnlich wie sie dann halt schon mal später auch ausrastet in anderen Situationen. Aber das versuche ich halt in diesem Kapitel auch so ein bisschen zu erklären, warum sie so ausrastet, damit sie nicht immer so wirkt wie die Ausraster-Mami, die ihr Leben nicht im Griff hat oder irgendwie cholerisch ist oder sowas. Dem ist ja nicht so. Ja. Dem ist ja nicht so. Ganz im Gegenteil. Ja, wenn wir alle solche Stahlseilnerven hätten, würde uns gut zu Gesicht stehen insgesamt.
Jo.
Boah, Mami hat schon echt Nerven wie Stahlseile. Holla die Waldfee.
Ich auch.
Du?
Ja.
Oh.
Ich verkrafte sehr viel.
Das stimmt schon, aber du setzt halt auch vieles selbstverständlich voraus, wo du sagst, da hast du nichts mit zu tun, das muss halt irgendwie automatisch laufen. Das sind ja alles Dinge, die Mami macht drumherum, um dir dein Umfeld so zu gestalten, wie es ist. Ja. Wo du immer das eigentlich so als selbstverständlich siehst, als wäre die Mami deine persönliche Sklavin oder irgendwie sowas. Ja. Dem ist ja nicht so. Nur um das nochmal klarzustellen.
Manchmal fühlt sich Mami aber auch so aus, als wäre sie die Sklavin, sondern Sklaventreiberin.
Das nimmst du vielleicht so wahr dann insgesamt. Aber weil sie vielleicht mal sagt, dass du irgendwas aufräumen sollst oder was machen sollst.
Das sagt sie nicht. Ja. Das geht ja gar nicht.
Okay.
Ist ja eine Straftat. Mir das vorzuschreiben.
Ist eine Straftat?
Ja.
Nach Paragraph?
Grundgesetz ist das.
Grundgesetz, ach so, okay.
Das gehört zum Grundgesetz.
Für die Familienvereinbarung müssen wir vielleicht irgendwann auch nochmal eine Sonderfolge machen, wo wir die einfach mal erklären komplett, dann ist es vielleicht einfacher.
Du hast dich erstmal total erschrocken, weil der Strafanzeigeantrag für Mami auf dem Tisch
war. Das war sehr lustig. Also es war einerseits lustig, andererseits
Mami fand's nicht so
hat's lustig. Mich aus den Socken gehauen. Ich kam nach Hause, sehr spät abends, wenn ich mal bei uns rauskomme.
Ich saß aber noch da.
Du saßt hinten im Wohnzimmer, aber im Esszimmer, also das kommt erst so das Esszimmer und dann hinten das Wohnzimmer, hinten im Wohnzimmer saßt du. Und im Esszimmer war das Licht aus und ich habe aber auf dem Glastisch lag ein Schreiben, wo man nur oben so ein bisschen den Kopf sehen konnte. Und da stand dann irgendwie so Strafanzeige für Fatime von Jutatschenka. Und ich so, was ist hier los? Und dann habe ich erst gesehen, das ist ein Strafantrag, den du gestellt hast.
Ja.
Ja, im Rahmen der Familienvereinbarung hast du Strafanzeige gegen deine Mami quasi gestellt, weil sie was gemacht hat.
Mit Paragraph, Absatz?
Ja, ich habe das Paragraphenzeichen gesehen, ich habe dann irgendwas Handschriftliches bei irgendeiner, ich weiß nicht, ob das ein Paragraph oder eine Eurosumme, Strafe.
Das war der Betrag und die Unterschrift von Mami.
Sah das im ersten Moment, sah das wirklich aus, als wäre das irgendwie... was relevant ist.
Das ist ja auch relevant für Mami.
Ja.
Die hat sich richtig darüber aufgeregt.
Relevant im Sinne von, da steht morgen die Polizei und will irgendwas von meiner Frau. Das ist für mich dann doch schon nochmal ein bisschen relevanter. Ja. Naja. Kapitel 8. Gib Frieden, Friedel.
Das war unsere Doppeltour mit dem Nachtzug.
Die kannst du vielleicht einfach mal Kapitel 8 und Kapitel 9. Kapitel 9 ist nämlich dann das St. Pauli-Kapitel. Da kannst du dir eigentlich mal so in einem Durchrutsch erzählen, was du noch so Erinnerungen hast.
Wir haben eine Doppeltour gemacht. Wir sind von der Schule nach Freiburg gefahren. Mhm. Haben uns in Freiburg, haben wir uns das Spiel angesehen. Freiburg gegen Hannover, glaube ich.
Mhm.
Ja, und da waren, ich weiß nicht, war Friedel Hannover oder Freiburg?
Hannover.
Genau, und da waren, über uns waren die, war das der Gästeblock.
Mhm.
Und die waren relativ angetrunken und mit denen saßen wir auch später in einem Nachtzugabteil. Und ich weiß gar nicht, was dieser Friedel denn genau gemacht hat, aber irgendjemand hat dann nur noch geschrien, gib Frieden, Friedel oder so.
Mhm.
Was hat er da genau gemacht, das weiß ich gar nicht mehr.
Die wollten unbedingt immer ihr Banner aufhängen.
Stimmt, ja.
Unten am Zaun. Ja. Und dadurch latschte immer einer torkelnd darunter, diskutierte mit dem Ordner und kam wieder hoch und hat uns dann oben dem anderen so laut angeschrien, was jetzt das Problem ist, dass wir alles mitbekommen haben, was mit diesem verdammten Banner los ist. Dann hatten sie die Kabelbinder vergessen und das Klebeband vergessen. Dann sind sie wieder hoch und wieder runter, wieder hoch. Und am Ende hat der Ordner das Banner nicht aufgehängt an diesem Zaun, sondern er hat es einfach über zwei Stühle so drüber gehängt, die so irgendwie auf der Laufbahn standen und die beiden waren total happy und glücklich und das Problem war mehr oder weniger gelöst. Ja.
Und dann?
Und dann sind wir von da im Nachtzug, aber im Nachzug, das war ja nicht derselbe
Friedel. Das waren noch tolle Zeiten,
das war
die City Night Lang.
Das waren ja nicht dann Friedel, sondern im Nachtzug waren ja, nochmal andere Hannover-Fans dann.
Das waren noch tolle Zeiten, da gab es noch die City Night Lang.
Ja.
Ja.
Da konnten wir noch von Freiburg mit dem Nachtzug durchpreschen bis ans Hamburger
Mittelrad. Das geht heute auch noch.
Ja.
Das geht heute auch. Die ÖBB hat die Strecke 1:1 übernommen.
Ach, das ist die Strecke, die
übernommen hat. Zürich-Hamburg.
Ah, okay. Okay, dann könnte man das gegebenenfalls sogar irgendwann wieder machen.
Ist die einzige Strecke, die die ÖBB betreibt, mit ihren Nightjet-Verbindungen, die nicht durch Österreich geht.
Okay, okay. Ja, das war jedenfalls ein Doppelpack-Ausflug, den wir sehr intensiv beschreiben, denn die Nachtzugfahrt war sehr, sehr lustig und am nächsten Tag ging es ja dann nach St. Pauli und da war es auch okay.
Ja, war es witzig.
Und dann wie witzig das war, würde ich jetzt vorschlagen, erzählen wir morgen. Ist das okay für
Wieso?
Dich? Weil ich hundemüde bin. Wir haben mittlerweile 11:15. Wir podcasten jetzt fast 1,5 Stunden. Ich bin richtig müde und kaputt. Und wir sind jetzt gerade so ziemlich genau bei der Mitte des Buches.
Wann sollten wir morgen wieder podcasten?
Wir könnten entweder morgen Abend, wenn du das unbedingt direkt jetzt sehr schnell erledigen willst, dann können wir es machen, dass wir morgen Abend, wenn wir nach Hause kommen, gleich den Rest aufnehmen. Und dann den Rest Podcast. Meine Güte, ich kann schon gar nicht mal sprechen, weil ich so müde bin. Ja.
Bist du nicht müde?
Ich bin richtig, richtig kaputt. Ich bin richtig kaputt. Es war eine sehr, sehr harte Woche, Jay-Z. Ja, sehr, sehr harte Woche. Ja. Sehr, sehr hart. Ich habe sehr wenig geschlafen. Sehr wenig. Und dadurch, dass wir jetzt echt gerade so auch in der Mitte des Buches sind, und wir haben so ein bisschen ja am Anfang was über die Einleitung, Schreibprozess und so weiter gemacht. Wenn wir jetzt noch die andere Hälfte des Buches besprechen und dann auch so ein bisschen, was ist eigentlich nach der Veröffentlichung alles passiert, da ist ja auch nochmal echt viel passiert, würde ich sagen, brauchen wir so oder so eine zweite Folge. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und machen dann nächstes Mal. Und wenn du möchtest, gerne morgen Abend mit dem nächsten Tag weiter. Du musst jetzt nur den Cliffhanger machen. Kennst du das?
Ja.
Wenn es zwei Folgen gibt, dann muss man ja in Folge 1 so viel Spannung aufbauen, dass jeder sich auf jeden Fall Folge 2 weitergucken will. Also es kommt ja dann eigentlich noch so melodramatische Musik am Schluss so und man hat dann, oh Gott, ist sie schwanger oder wird Klaus Claudia verlassen oder
irgendwas. Was war Papsis deprimierendstes und erniedrigendstes Erlebnis aller Zeiten?
Das ist jetzt eine Frage, oder?
Ja.
Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist quasi die Vorschau auf das, was kommt.
Ja.
Wobei das nicht das nächste Kapitel ist eigentlich, oder?
Doch.
Also ich glaube, ich hatte deprimierende Momente.
Wirklich?
Ja, Burger King in...
ja, in, ausgenommen von der Europa-Tour.
Burger King in Budapest war deprimierender. Ich mich nicht erinnere.
Oder Sarajevo, Bergdorf.
Good.
Ausgenommen von der Europa.
Ausgenommen alle Erlebnisse.
Yeah.
Genau. Was auf der Europa-Tour passiert ist, bleibt, bleibt bei der Europa-Tour. Okay. Nein, dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt Schluss. Und jeder, der sich für das Buch interessiert, der kann gegebenenfalls auf wochenendrebellen.de sich ja auch weitere Infos schon mal ranlesen. Da steht ganz, ganz viel. Und da kann man, wenn man sich das bestellen möchte, ist auch so bestellen, dass man parallel dazu noch ein bisschen was Gutes tut. Man kann aber auch was Gutes tun, indem man es einfach in dem Buchhandel kauft, wo man es gerne, wo man sonst auch immer seine Bücher kauft. Ja.
Behältst du den Einzelhandel aufrecht?
Genau. Das ist dann immer, immer auch besser. Aber wer es sowieso online kauft, der sollte halt nochmal vorher auf der Seite vielleicht schauen. Vielleicht ist da ja eine nette Unterstützungsmöglichkeit dabei. Und dann reden wir über den zweiten Teil. Wir reden über alles, was nach der Veröffentlichung dann noch so passiert ist. Spannende Termine in Wien, in Glasgow, in Braunschweig, in Offenbach, überall. Und über die Lesereise.
Ja.
Warum wir das machen, was wir vorhaben, da gibt es dann schon noch mal eine Menge zu erzählen, würde ich sagen. Ja?
Ja.
Dann beenden wir das Ganze.